Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Krankenkassenbeiträge kennen eigentlich nur eine Richtung, nach oben. Mit Blick auf den 1. Januar nächsten Jahres hatte die Bundesregierung angekündigt, dass die Beiträge nicht schon wieder steigen sollen. Aber das lässt sich nach Meinung des Vorstandsvorsitzenden der Techniker Krankenkasse Baas nicht halten. Er geht davon aus, dass die Beiträge für etwa 75 Millionen gesetzlich Versicherte doch erhöht werden müssen. Im Bericht aus Berlin sagte Baas, das Gesundheitssystem sei an vielen Stellen ineffizient.
Die Aufgabe für die Politik nicht leicht, aber sie wird immer drängender. Reformen im Gesundheitssystem, denn damit sind viele Bürger unzufrieden.
Wir kommen vom flachen Land und da einen Arzttermin zu kriegen ohne Beziehung ist fast schwierig. Sagen wir mal einfach schwierig.
Ich wohne jetzt in Hamburg und die Wartezeiten sind schon sehr lang.
Einfach diese Spaltung zwischen privat und gesetzlicher Krankenkasse ist einfach eine große Ungerechtigkeit.
Immerhin, die Krankenkassenbeiträge sollten im nächsten Jahr nicht steigen, hatte die Gesundheitsministerin Mitte Oktober versprochen. Doch heute sagt der Chef der größten deutschen Krankenkasse im Bericht aus Berlin:
Realistisch müssen wir schon im nächsten Jahr leider mit einer Beitragssatzerhöhung rechnen im Durchschnitt. Was Frau Wagen dort sehr optimistisch gesagt hat, wird leider nicht eintreten.
Bis 2040 werden die Beiträge steigen auf zwischen 21,2 und 22,7%, schätzt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Die Pflegeversicherung käme noch dazu. Am Ende womöglich zusammen an die 30%. Umsteuern nötig, aber schwer.
Weil natürlich viele Menschen im System, die immer sehr jammern, trotzdem ganz gut in dem System leben. Und deswegen sind die Beharrungskräfte, der Veränderungswillen, der ist relativ gering. Deswegen ist es sehr schwierig, da muss sich Frau Wagen sogar in Schutz nehmen, im Gesundheitssystem was zu ändern.
Eine Krankenhausreform laufe bereits, sagt die SPD-Vorsitzende Baas. Und ja, die Beiträge dürften nicht zu hoch und damit Arbeit zu teuer werden.
Insgesamt ist es so, dass wir bei alle Versicherungszweige, auch bei der Rentenversicherung, aber auch bei der Gesundheits- und Pflegeversicherung, auf die Beiträge achten müssen. Denn die wirken unmittelbar natürlich bei den Unternehmen und auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Deshalb gibt es ja auch im Gesundheitsbereich eine Kommission.
Eine Lösung für eine Reform wollen sie finden in Berlin. Aber noch ist der Weg unklar.
Eine grundlegende Reform will Bundesarbeitsministerin Baas auch bei der Rente erreichen. Dafür werden jetzt Vorschläge gesammelt. So kann sie sich vorstellen, den Renteneintritt nicht mehr an das Alter zu koppeln, sondern an die Zahl von Beitragsjahren. Im ARD-Bericht aus Berlin nannte Baas dazu ein Beispiel. Wenn jemand mit 16 schon mit einer Ausbildung angefangen habe, könne er auch früher aussteigen. Wer erst studiere und später in die Kasse einzahle, müsse dann auch länger arbeiten. Bundeskanzler Merz hat Israel bei seinem Antrittsbesuch Deutschlands volle Solidarität zugesichert. Es gehöre zum Wesenskern des Landes, für die Sicherheit Israels einzustehen, sagte Merz in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Nach einem Treffen mit Premier Netanyahu schlug Merz auch kritische Töne an und warnte vor Annexionen im Westjordanland. Mit Blick auf die Zukunft des Nahen Ostens plädierte Merz erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung.
Die Begrüßung freundlich. Der deutsche Kanzler, der erste hochrangige Europäer in Israel in diesem Jahr. Das Gespräch mit Netanyahu offen, ehrlich, respektvoll, heißt es danach. Merz sagt, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen, müsse aber das Völkerrecht beachten. Über die Zukunft der Palästinenser gibt es unterschiedliche Ansichten.
Wir dürfen jetzt nicht zu kurz springen und denken. Nach den Traumata des Krieges, die Israelis wie Palästinenser durchlitten haben, müssen wir das Fundament einer neuen Ordnung hier in der Region legen.
Merz appelliert jetzt, über zwei Staaten zu verhandeln, Israel und Palästina. Eine Anerkennung Palästinas komme für ihn aber erst am Ende des Prozesses. Die Hamas dürfe keine Rolle mehr spielen. Die Zwei-Staaten-Lösung für Netanyahu kein Thema. Wir haben offensichtlich andere Ansichten. Ein palästinensischer Staat will den einzigen jüdischen Staat zerstören. Beide zeigen sich aber optimistisch. Die zweite Phase des US-Friedensplans für Gaza könnte bald beginnen, die Entwaffnung der Hamas. Doch noch wartet Israel auf die Herausgabe der Leiche eines verschleppten Polizisten. Am Morgen in Jerusalem, der Kanzler in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Sichtlich ergriffen, betont er Deutschlands Verantwortung für die Verbrechen der Nazis.
Deutschland muss für die Existenz und die Sicherheit Israels einstehen. Das gehört zum unveränderlichen Wesenskern unserer Beziehungen, und zwar für immer.
Es war ein Antrittsbesuch in Israel. Palästinenser hat Merz heute nicht getroffen.
Viele Israelis sehen den Besuch des Bundeskanzlers als ein wichtiges Zeichen der Solidarität. Aber die Kritiker von Premier Netanyahu sagen, Merz setzt damit das falsche Signal. Denn anders als ursprünglich angekündigt, hat Merz keine Vertreter der Zivilgesellschaft getroffen. Und so ist der Besuch für Netanyahu ein kleiner Schritt raus aus der internationalen Isolation.
Die Ukraine hat erneut russische Luftangriffe auf das Energienetz des Landes gemeldet. Mehrere Energieunternehmen seien mit Drohnen und Raketen attackiert worden. An einigen Orten sind demnach Strom, Wasser und Heizung ausgefallen. Russland schoss nach eigenen Angaben mehr als 70 ukrainische Drohnen ab. Im Rahmen von Friedensbemühungen treffen sich morgen europäische Staatschefs und der ukrainische Präsident Selenskyj in London zu Gesprächen.
Mit fast 900 Drohnen und 55 Raketen attackiert Russland Angaben der ukrainischen Luftwaffe nach an diesem Wochenende die Ukraine. Die Angriffe gehen über Stunden, erstrecken sich über weite Teile des Landes. Wir wurden vom Brummen der Drohnen geweckt, die über unser Zuhause flogen. Wir gingen nach unten, der Strom fiel aus, dann die Heizung und die Wasserversorgung. Zerstört wird vor allem zivile Infrastruktur. Viele Menschen im Land bleiben ohne Strom, Wasser und Wärme. Getroffen wird auch der Bahnhof von Fastiv nahe der ukrainischen Hauptstadt. Die Zerstörung ist enorm. Die Züge rollen weiter. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer wie hier in Kiew suchen nach Hoffnung, Licht im Alltag. Auch deshalb wollte man nicht auf den traditionellen Weihnachtsbaum vor der Sophienkathedrale verzichten. Ich denke, dass so etwas wie der Baum hier notwendig ist, um sozusagen nicht verrückt zu werden. Wir brauchen etwas Positives, etwas, wozu es sich lohnt, durchzuhalten, etwas, das auch für uns sichtbar ist. So sehen das die meisten Menschen hier. Auch deshalb ist der Platz in diesen Tagen besonders gut besucht.
Stundenlange Angriffe, dazu kein Strom, kein Wasser, keine Wärme. Und das bei Temperaturen um die 0 Grad. Dazu heißt es von den Energieunternehmen schon jetzt, die Reparaturen werden Wochen dauern. Der Winter ist hart. Die meisten Menschen im Land sehnen sich nach Frieden und hoffen dabei mehr denn je auf die Unterstützung ihrer internationalen Partner.
In Hongkong ist heute ein neues Stadtparlament gewählt worden. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong dürfen seit 2021 nur noch Kandidaten antreten, die von der Kommunistischen Partei als China-treu eingestuft werden. Für viele Bürger hat die Wahl deswegen an Bedeutung verloren. Sie sind vor allem daran interessiert, dass mehr als eine Woche nach der Brandkatastrophe in einem Wohnkomplex die Verantwortlichen gefunden werden.
Mehr Plakate hier als Wähler am Abend in der Nähe eines Wahllokals im Stadtteil Kowloon. Anhänger der Demokratiebewegung boykottieren die Wahl. Viele Aktivisten sitzen im Gefängnis. Demokratische Parteien sind aufgelöst. Es gibt nur Peking-treue Kandidaten. Außerdem lastet die Brandkatastrophe mit mehr als 150 Toten über der Stadt. Stille Trauer auch am Wahltag. Die Hongkonger Regierung warnt, sie werde bei Protesten hart durchgreifen. Nach dem Brand in den Hochhäusern vermissen viele Menschen Transparenz bei den Ermittlungen und ein Schuldeingeständnis der Regierung. Mangelhafte Brandschutzkontrollen hatten offenbar mit zur Katastrophe geführt. Eine wirklich juristische Aufarbeitung von allem wird es nicht geben. Deshalb sind viele Leute so wütend. Eine niedrige Wahlbeteiligung gilt als Zeichen für Protest. Appelle von Regierungschef John Lee. Alle Wahlberechtigten sollten wählen gehen für weitere Reformen und um den Opfern der Brandkatastrophe zu helfen. Die Regierung hat Hilfspakete versprochen. Wer wählt, bekommt außerdem eine Dankeskarte. Für die gibt es nach Medienberichten in bestimmten Läden Rabatt. Die Wahlbeteiligung liegt knapp über 30%, ähnlich niedrig wie beim letzten Mal. Hongkongs einst so streitbare Demokratiebewegung existiert kaum mehr.
Zerstörte Straßen und Häuser, mehr als 1700 Tote. Die Folgen der Flutkatastrophe im Süden und Südosten Asiens sind verheerend. Ende November hatten tagelange Regenfälle und Tropenstürme Fluten und Erdrutsche ausgelöst. Besonders betroffen waren Sri Lanka, Thailand, Malaysia und Indonesien. Allein auf der indonesischen Insel Sumatra kamen mehr als 900 Menschen ums Leben. Im Norden der Insel warnen Behörden nun vor weiteren Todesopfern durch Hunger.
Plötzlich sind alle in Aufregung. Die indonesische Regierung bringt Hilfspakete, auch mit Hubschraubern. Immer noch sind viele Dörfer im Norden Sumatras von der Außenwelt abgeschnitten. Nur langsam kommt Unterstützung in die betroffenen Gebiete. Irwani hatte zuletzt von Nachbarn und Freunden etwas zu essen bekommen. Jetzt hat sie zum ersten Mal seit der Flutwelle wieder ein paar Liter sauberes Wasser. Gott sei Dank, wir mussten mit dreckigem Wasser kochen. 9 Tage lang ging das so, ohne frisches Wasser. Wir haben Schlammwasser benutzt, aber ich muss doch etwas Gesundes kochen für meine Familie. Anwohner und Umweltorganisationen vermuten, dass auch illegale Abholzung für die verheerenden Schäden verantwortlich ist. Stapel von Baumstämmen wurden von den Wassermassen mitgerissen. Die indonesische Regierung will das nun untersuchen. Viele haben alles verloren. Die Überschwemmungen haben auch diese Schule verwüstet. Wir haben unter anderem Palmtriebe gegessen. Von der Regierung haben wir keine Unterstützung erhalten. Erst jetzt, wo die Flut zurückgegangen ist, bekommen wir etwas Hilfe. Die Schäden in den zerstörten Dörfern zu beseitigen, wird Monate dauern. Und während der Monsunzeit in den kommenden Wochen drohen weitere heftige Regenfälle.
Und jetzt noch ein Blick auf das Ende einer großen Karriere. Über mehrere Generationen hinweg war Thomas Gottschalk regelmäßig am Samstagabend in den Wohnzimmern zu Gast. Nun hat sich der 75 Jahre alte Entertainer von der Bühne verabschiedet. Bei einer RTL-Sendung blickte Gottschalk noch einmal auf seine Karriere zurück. Bekannt geworden war er vor allem als Moderator der ZDF-Show Wetten, dass, die er mehr als 150 Mal präsentierte. Vor kurzem hatte Gottschalk seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. In der Fußball-Bundesliga gab es zum Abschluss des 13. Spieltags heute 2 Partien. Dortmund feierte einen 2:0-Erfolg gegen Hoffenheim. Schon vorher entschied der HSV das Nordderby gegen Bremen mit 3:2 für sich.
Es ist ein leidenschaftliches, intensives Nordderby, in dem der HSV anfangs dominiert, aber auch den ersten gravierenden Fehler macht. Ballverlust Capaldo und Werders Däne Jens Stay trifft in der 45. Minute zur Bremer Führung. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen geht mit 1:0 in die Pause. Der Hamburger SV drängt auf den Ausgleich mit Erfolg. Zweite Halbzeit. Turbulent geht es zu im Werder Strafraum. Lokonga legt sich den Ball auf den linken Fuß und es steht 1:1, 63. Spielminute. Eine Viertelstunde vor Schluss die Hamburger Führung. Und was für ein Traumtor. Luka Vuskovic mit dem Rücken zum Tor stehend, mit der Hacke 2:1 HSV. Werder kommt zurück, nur 3 Minuten später. Djinma, der gebürtige Hamburger, mit dem 2:2 Ausgleich. Aber 104 Sekunden nach seiner Einwechslung trifft Yusuf Paulsen zum Hamburger Happy End. 3:2 der Endstand in einem rassigen, wilden Derby-Spektakel.
Und der Blick auf die Tabelle nach dem 13. Spieltag. Die Bayern sind weiterhin Tabellenführer vor Leipzig und Dortmund. Hoffenheim ist 5. Bremen jetzt auf Platz 11, der HSV auf 13. Die Abstiegszone unverändert mit Heidenheim, St. Pauli und Mainz. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 8. Dezember.
Wolken des Tiefs über der Nordsee bringen in der kommenden Nacht Regen. Erst im Laufe der Nacht erreicht der Regen den Osten. Gleichzeitig lässt er von Westen nach. Am Tag neben dichten Wolken auch Lichtblicke. Zunächst nur hier und da Regen. Im Laufe des Nachmittags regnet es im Westen und Nordwesten wieder häufiger. In der Nacht 12 Grad am Rhein, 1 Grad im Bayerischen Wald. Am Tag 8 Grad im Bayerischen Wald und 17 Grad am Oberrhein. Am Dienstag ist es in der Südhälfte abseits einiger zäher Nebelfelder sonnig oder locker bewölkt. Richtung Norden regnet es zeitweise. Ähnliches Wetter am Mittwoch. Am Donnerstag ist es in der Südhälfte meist trüb, stellenweise etwas Regen. In der Nordhälfte Lichtblicke.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr geht es bei Julian Jarek-Hazen um weitere Hintergründe zur Israel-Reise von Bundeskanzler Merz. Außerdem zeigen wir das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga Dortmund gegen Hoffenheim. Ich wünsche Ihnen einen schönen Adventsabend.